Hier kommt der Give & Go Basketball Podcast.
Hallo Basketballfreunde und Basketballfreundinnen, herzlich willkommen zum Give & Go Podcast. Heute mit mir, Marcel. Auf Twitter könnt ihr mich finden unter @malubajim. Ich habe heute einen Gast hier, ist der Simon Linder. Studiert in Tübingen, kommt aus Ludwigsburg und ist heute live hier bei mir aus Duisburg. Hallo Simon.
Genau so ist es. Hallo Marcel.
Danke, dass du unserer illustren Runde hier beiwohnst und mich beehrst mit deiner absoluten Fachkompetenz.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Gerne, sehr gerne. Der Simon, ihr könnt ihm folgen unter Simon Linder auf Twitter. Der Simon ist absoluter Experte, was das Thema Ludwigsburg angeht. Und da kommen wir auch gleich zum ersten Thema, wenn wir schon so einen absoluten Experten bei uns haben. Simon, die Ludwigsburger Form All-Star Day noch im unteren Tabellendrittel rumgedümpelt, jetzt nach dem All-Star Day auf einmal wieder voll im Playoff-Rennen drinne. Was macht die Ludwigsburger jetzt so gut? Was sind die Gründe dafür?
John Patrick ist ja ein Trainer, der dafür bekannt ist, sehr lange nach dem perfekten Team zu suchen. Und so war das diese Saison auch wieder. Ganz am Anfang sind einige neue Spieler verpflichtet worden, die dann wieder gegangen sind. Es ist dann, wir haben jetzt, glaube ich, den dritten Center in dieser Saison, den dritten Starting Center. Und das hat einfach gedauert, bis die sich wirklich gut eingespielt haben. Und der All-Star-Break war da die Chance, das neu zu machen, da sich nochmal zusammenzusetzen, zu überlegen, was ist unsere Philosophie, wie wollen wir spielen. Das hat man gemacht, das hat man sehr gut gemacht, man hat viel trainiert. Und das Ergebnis sieht man jetzt, 9 Siege aus den letzten 11 Spielen. Da ist definitiv was passiert in den 2 Wochen, in denen da Zeit war.
Ludwigsburg, kurz mal für die Statistik-Gurus unter uns. Vorm All-Star Day ein Offensiv-Rating, also quasi wie viele Punkte erzielt eine Mannschaft auf 100 Angriffe hochgerechnet. Erzielt auf 100 Angriffe hochgerechnet 105,8 Punkte und ließ vorm All-Star Day 107,5 Punkte zu auf 100 Angriffe hochgerechnet. Also eine Differenz von im Schnitt minus 1,7 Punkte. Das alles betrachtet nach dem All-Star Day erzielt Ludwigsburg 2,2 Punkte mehr im Schnitt, 108 Punkte, lässt aber weniger Punkte zu, nur noch 99,5, befindet sich damit defensiv aktuell auf Platz 3 und hat ein Net-Rating von plus 8,5 Punkten. Was sind die Gründe dafür, warum performt Ludwigsburg jetzt so, wie sie performen? Warum hat sich das Team jetzt besser gefunden oder gibt es spezielle Spieler dafür, die jetzt der ausschlaggebende Grund sind, dass Ludwigsburg jetzt auf einmal aktuell so stark spielt?
Also, wenn man die Defensive betrachtet, dann ist natürlich John Brockman hervorzuheben, der unter dem Korb wirklich sehr, sehr wenig zulässt. Ich habe vor kurzem irgendwo auf Twitter eine Statistik gesehen, dass er am gegnerischen oder am eigenen Korb nur 60% der Würfe als Treffer zulässt. Also er ist wirklich ein Rim Protector, obwohl er ja mit 2,1 Meter nicht mal der Größte ist. Aber der ist da wirklich der Anker, zum Anker in der Defensive geworden, zum einen. Zum anderen John Little, der mehr Einsatzzeiten bekommt, offensiv wie immer nicht die allergrößte Rolle spielt, aber defensiv eben sehr, sehr wichtig ist für die Ludwigsburger Mannschaft, sehr aggressiv spielt und oft am gegnerischen Point Guard hängt, sodass der wirklich Probleme hat, das Spiel zu initiieren. Da geht der Angriff oft dann nach 14, 15 Sekunden erst richtig los oder wenn 14, 15 Sekunden noch auf der Shotclock sind. Da haben die Gegner Probleme und du hast das Spiel gegen Alba gesehen, da hat man ganz gut gesehen, was das Ziel der Ludwigsburger ist. Aggressiv von vorne direkt pressen und den Gegner überhaupt gar nicht erst zum Korb kommen lassen.
Ludwigsburg hat ja im Dezember einen Spieler neu verpflichtet und zwar den Kollegen DJ Kennedy, kam von Krasny Wolgograd aus Russland, hat vorher in den USA in der NBA D-League gespielt, zusammen mit Tim Ulbrecht, den wir alle kennen aus Ulm. Und welchen Anteil hat DJ Kennedy am aktuellen Erfolg des Teams?
Als DJ Kennedy ins Team gekommen ist, war der Ball weg, könnte man vielleicht sagen. Also er hat den Ball relativ früh im Angriff bekommen, hat dann oft was draus gemacht, hat Punkte gemacht, ist zum Korb gezogen, hat irgendwie einen Foul gezogen sehr oft. Aber er hat sehr viel Zeit gebraucht mit dem Ball. Also es hat immer gedauert, bis er eine Aktion initiieren konnte. Deswegen lief es dann am Anfang mit ihm nicht so gut. Das erste Spiel war, glaube ich, das Heimspiel gegen Tübingen, in dem er dann 7 Punkte gemacht hat. Also es lief am Anfang nicht so gut mit ihm. Dann sind seine Punktezahlen besser geworden, aber die von seinen Kollegen, von Caron Johnson vor allem, gingen runter, weil die den Ball nicht mehr hatten. Und Caron Johnson ist auch einer, der den Ball braucht, um zu kreieren. Und nicht jetzt immer den Backdoor-Cut läuft und dann schnell abschließt, sondern der will den Ball relativ hoch haben und zieht dann meistens über links. So, das ging nicht mehr, weil Kennedy meistens den Ball hatte. Jetzt hat sich das geändert in den letzten Spielen. Kennedy läuft mehr mit, spielt auch mal einen Pass, der nicht gleich der Assist ist. Also er ist nicht immer darauf fokussiert, den letzten Pass zu spielen, sondern er passt auch gerne vorher mal und das Teamspiel läuft somit besser. Also die Offensive, hast du gesagt, hat sich seit dem All-Star-Break etwas verbessert. Jetzt in den letzten Spielen,
genau,
2, 3 Spielen, nochmal deutlich verbessert, im Gegensatz auch zum letzten Monat. Die Offensive läuft besser, weil DJ Kennedy jetzt eben weniger Zeit braucht, um das Gleiche zu machen, was in den ersten Spielen auch schon gemacht hat. Und deswegen ist wiederum mehr Zeit für seine Mitspieler, für Caron Johnson, für John Brockman, auch für Sean Huff, die jetzt wieder mehr Bälle kriegen und auch mehr punkten können.
Bin ich absolut bei dir. DJ Kennedy, ein absoluter hochklassiger Spieler, nicht umsonst einige NBA-Teams auch mittlerweile Interesse an ihm, ist der Topscorer der Liga mit 19,1 Punkten pro Spiel, trifft exzellent aus dem Zweierbereich mit 53,6%. Und das Positive sehe ich bei Ludwigsburg ist, wenn du einen Spieler hast wie DJ Kennedy, macht er automatisch dein Team besser. Die Defense fokussiert sich auf ihn, sieht man auch ganz explizit daran, 2,8 Assists im Schnitt. Der Junge attackiert den Korb, sieht dann aber auch die freien Spieler draußen, wie ein Sean Huff, wie ein Caron Johnson, ab und zu auch mal ein Little, der von außen mal einen einstreuen kann, nicht unbedingt der Schütze ist, aber der auch mal einen Dreier treffen kann, oder John Brockman, hat man quasi mit DJ Kennedy einen Spieler verpflichtet, der das Team insgesamt schon besser macht, denke ich. Aber jetzt die andere Seite der Medaille, Kobe Kahl, sieht man kaum noch in Ludwigsburg. Ist der das Bauernopfer geworden, dieser Verpflichtung von DJ Kennedy? Und warum spielt er keine Rolle mehr?
Das Ziel von John Patrick, wenn ich das so richtig aus den Pressekonferenzen der ersten Spiele vernehmen konnte, dann war das Ziel vor der Saison, das Team um Kobe Kahl und Michael Stockton herum aufzubauen. Kobe Kahl war dann verletzt, hatte Rückenprobleme, hat trotzdem gespielt, es lief nicht so, er hat sehr, sehr schlechte Quoten gehabt, aus dem Zweierbereich schlechte Quoten gehabt, aus dem Dreierbereich schlechte Quoten gehabt, sogar von der Freiwurflinie, von der letztes Jahr traumwandlerisch die Dinger da reingemacht hat, lief gar nichts mehr. Dann war die Frage, was macht man? Verlässt man sich weiter auf Kobe Kahl und hofft, dass er aus dem Loch wieder rauskommt? Oder ändert man was? Und damals hat John Patrick sich dann dafür entschieden, was zu ändern und eben einen anderen Spieler geholt, der den Ball in der Hand braucht, um zu kreieren, so wie Kobe Kahl. Und das war dann DJ Kennedy. Das Problem, was dann aufgetreten ist, ist, dass beide Spieler, zu Anfang zumindest, den Ball gebraucht hätten, um was zu machen. Also Kobe Kahl ist einer, der vor allem für die anderen kreiert. DJ Kennedy ist einer, der vor allem für sich selbst kreiert. Aber du hast halt beim Basketball nur einen Ball und nicht zwei. Und das war das Problem. Die beiden zusammen im Team, das hat nicht so gepasst. Ich denke, inzwischen könnten die beiden sogar wieder zusammen spielen. DJ Kennedy nimmt sich etwas zurück, lässt auch mal die anderen spielen, muss nicht immer eine Aktion machen, wenn er den Ball hat. Aber wenn du 9 Spiele aus den letzten 11 gewinnst, dann fällt es natürlich auch schwer, jetzt beispielsweise einen Stockton wieder aus dem Team zu nehmen.
Never change a winning team. Never change a winning team ist da die Devise von John Patrick. Da hast du schon vollkommen recht. Anderes Thema, wie weit kann das Team in den Playoffs kommen? Sie stehen jetzt aktuell auf dem
7. Rang.
Moment, lass mich kurz schauen. Sie stehen jetzt auf den 7. Rang, genau. Würden jetzt auf ein Matchup, wenn heute die Playoffs beginnen würden, würden sie auf Alba Berlin treffen. Und ich glaube, John Patrick hat es wieder einmal geschafft, ein Team zu formen, gegen das keiner spielen möchte. Könntest du dir vorstellen, dass es wieder eine Serie gegen die Bayern gibt wie letztes Jahr? Oder meinst du, man bleibt jetzt so und es wird am Ende gegen Alba Berlin gehen? Und wie weit kann das Team kommen?
Das ist ja vor allem auch eine Frage, was sich ganz oben noch tut. Also ich denke, Ludwigsburg hat sehr, sehr gute Chancen, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Wie gesagt, 9 aus den letzten 11 gewonnen. Die Mannschaft ist topfit. Da ist keiner, der irgendwie groß hinterherhängt gerade. Also die harmonieren sehr gut, fangen jetzt auch noch offensiv an zu harmonieren. Ich sehe da gute Chancen auf Platz 7, auf Platz 8. Mal sehen, was Frankfurt die nächsten Spiele macht. Gegen Frankfurt wird man das direkte Duell wohl gewinnen. Da hat man das Hinspiel, das Heimspiel sehr deutlich gewonnen. Gegen Braunschweig hat man das Auswärtsspiel knapp verloren. Da sind auch noch alle Chancen da. Gegen Quakenbrück das Auswärtsspiel knapp gewonnen. Gegen Göttingen hat man einen direkten Vergleich gewonnen. Also das sieht ganz gut aus da für die Playoffs. Wobei es natürlich weiterhin eng bleibt, das ist klar. Gegen wen es dann am Ende geht, falls man sich qualifizieren sollte, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Also ich halt München und Bamberg für die beiden Stärksten ganz oben. Ich denke eher, dass Berlin noch auf Platz 3 zurückfallen wird. Dann wäre es wahrscheinlich das Duell gegen Bamberg oder München, wo ich mir jetzt nicht so die allergrößten Chancen als Ludwigsburger ausrechne. Wenn es allerdings gegen Berlin gehen würde, das hat man dann beim Rückspiel jetzt schon gesehen, das könnte schon eine enge Kiste werden. Denn die Berliner sind auch welche, die auf Füße setzen. Ludwigsburg ist eine Mannschaft, die auf Füße setzt. Das könnten schon sehr, sehr harte Duelle werden, in denen dann vielleicht sogar die Tagesform von den besten Spielern, bei den Berlinern vielleicht McLean, bei den Ludwigsburgern dann Kennedy, entscheiden würde.
Also wird es quasi ein Spiel werden, beides Defensiv-Liebhaber, wo wir dann wieder das ganze Spiel so, wo sich das ganze Spiel so entwickeln wird, wie bei dem letzten Spiel im dritten Viertel, 8-4, glaube ich, ausgegangen.
Ja.
Da haben wir ein Spiel am Ende mit 25-20 Sieg für Alba Berlin oder... Also da wird ein Defensivliebhaber definitiv auf seine Kosten kommen, denke ich.
Aber absolut. Also das könnte ich mich dran gewöhnen. Eine Serie Berlin gegen Ludwigsburg voll defensiv, eine Serie München gegen Oldenburg voll offensiv. Da wäre was dabei für die.
Da ist für jeden auf jeden Fall was dabei.
Offensive und Defensive, ja.
Simon, kommen wir zum anderen Thema unseres heutigen Vormittags hier. Beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit den Abstiegskandidaten. Ich habe mir mal die Tabelle rausgezogen und da wären jetzt auf Platz 12 Medi Bayreuth, Platz 13 der MBC, Platz 14 Phoenix Hagen, Platz 15 TBB Trier, Platz 16 Tübingen, 17 Bremerhaven und auf Platz 18 die Crailsheim Merlins. Ich habe jetzt bewusst Medi Bayreuth und Mitteldeutscher BC noch mit reingezogen, weil ich denke, die Teams werden auf jeden Fall noch gewollt oder ungewollt noch was mit dem Abstieg zu tun haben, aufgrund der letzten Serie, also Bayreuth, der MBC und Phoenix Hagen haben jeweils die letzten 4 Spiele alle verloren.
Ja.
Da geht die Tendenz steil nach unten. Welche Teams müssen sich deiner Meinung nach ernsthaft Gedanken machen um den Abstieg?
Also ich denke, Göttingen ist das letzte Team, was noch so ein bisschen auf die Playoffs schielen kann, auf Platz 11. Dahinter dann Platz 12, Bayreuth, die sind dann zu weit weg. Also da ist keine Chance mehr auf die Playoffs. Der Coach Koch hat auch gesagt, sie orientieren sich nach unten. Beim MBC, bei Hagen ist genau das Gleiche. MBC ist sehr stark in die Saison gestartet, dann stark abgefallen. Hagen dümpelt die meiste Zeit da zwischen 10 und 14 rum. Also die drei Teams, Bayreuth, MBC, Hagen, die sind so etwas im Niemandsland der Tabelle. Wenn man sieht, dass Bremerhaven 6 Siege hat und die drei da oben schon 9 Siege haben, ich glaube nicht, dass Bremerhaven in den letzten 9 Spielen 4 Siege mehr holt als Bayreuth, MBC, Hagen. Deswegen würde ich die drei da etwas ausklammern aus der Diskussion. Ich denke, die werden am Ende 2-3 Siege vom 17. Rang entfernt sein, deswegen dann nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Gebe ich dir absolut recht. Zeugt aber auch ein bisschen davon, wie ausgeglichen die Liga jetzt mittlerweile schon geworden ist. Du hast am Anfang der Saison hast du einen Sieg von TBB Trier gegen die Bayern, wo definitiv kein Experte mit gerechnet hat. Ich bin auch bei dir und sage, Bayreuth, MBC und Phoenixhagen sind so die drei Teams, die ich aus der Diskussion, obwohl sie die letzten vier Spiele alle verloren haben, ein bisschen ausschließen möchte. Sie stehen zwar unten drin und es sind, wie du schon sagtest, nur drei Siege Unterschied, aber ich denke, da Phoenixhagen, MBC und Medi Bayreuth haben alle drei Mannschaften, spielen noch die letzten vier Spiele gegen direkte Konkurrenten oder gegen direkte Mitstreiter um den Abstieg, und ich denke, dass die drei Teams da schon die Nase vorn haben werden und sich mit dem Abstieg nicht beschäftigen müssen. Viel interessanter wird es, was mit TBB Trier, Tübingen, Bremerhaven und Crailsheim passiert. Was sind so deine Kandidaten? Wer sagst du, wird definitiv den Weg nach unten gehen? Also, hast du da schon einige Tendenzen?
Wenn wir vom Weg nach unten sprechen, dann fangen wir vielleicht ganz unten an. Die Crailsheim Merlins sind für mich individuell nicht stark genug besetzt für die erste Liga. Die haben jetzt zunächst die haben einige Spiele gewonnen in der letzten Zeit, haben jetzt allerdings vor der Brust Hagen und Bremerhaven, also zwei Spiele gegen möglicherweise direkte Konkurrenten im Abstiegskampf, aber danach wird es dann hart. Da geht es gegen Bayern, da geht es gegen meine Ludwigsburger, gegen Göttingen, die dann vielleicht die letzte Chance haben, noch in Richtung Playoffs zu gucken, gegen Bamberg, Berlin, Frankfurt, Adland, also alles gegen Teams, für die es noch um was geht. Ich sehe da wenig Chancen,
Gerade die Mannschaften Adland, Frankfurt und Göttingen, Ludwigsburg sind so die, sind abgesehen von München und Albert und Bamberg, die sowieso zum Who is Who der deutschen Liga gehören, aber gerade Adland, Frankfurt, Göttingen und Ludwigsburg sehe ich da als extrem gefährlich, weil die Mannschaften nochmal, denke ich, alles geben müssen, um in die Playoffs zu wollen. Und
absolut,
wenn man in die Playoffs will, dann musst du gegen solche Teams wie Crailsheim gewinnen, und da wird sich keiner von denen die Butter vom Brot nehmen lassen, außer man hat jetzt einen ganz miesen Tag erwischt, und Crailsheim hat einen absolut starken Tag erwischt.
Also Crailsheim,
da bin ich auch bei dir.
Crailsheim hat sich definitiv gesteigert in den letzten Spielen. Die haben den einen oder anderen Sieg jetzt auch geholt, aber ich glaube, dass es am Ende für sie nicht reichen wird. Abstand werden vielleicht zum rettenden Ufer zwei oder drei Siege sein.
Also sie haben jetzt aus den letzten fünf Spielen drei Spiele gewonnen, das letzte jetzt unglücklich verloren, aber dennoch glaube ich, da ist der Abstand schon zu groß zu den Nicht-Abstiegsplätzen, dass man da noch rausklettern könnte. Interessant wird Platz 17, da hätten wir dann mit Trier, Tübingen und Bremerhaven drei Teams, die sich da so ein bisschen streiten. Bremerhaven auf Platz 17 trennt zwei Siege von der TBB Trier. Was denkst du, Simon? Was sind da die Tendenzen?
Fangen wir mit Bremerhaven an, oder? Bremerhaven hat die letzten Wochen sich etwas verbessert, seitdem Mudi Kazurin angestellt wurde als Trainer. Ich erinnere mich gut an das erste Spiel von Tübingen und Bremerhaven gegeneinander. Da hat Bremerhaven zur Halbzeit deutlich geführt und dann am Ende noch mit 80-85, glaube ich, verloren, weil sie in gefühlt 20 Fastbreaks gelaufen sind in der zweiten Hälfte und Calvin Oldham trotzdem nicht umgestellt hat und immer wieder vier Leute zum Offensivrebound geschickt hat. Also da waren schon ein paar Coaching-Fehler dabei, würde ich sagen. Das haben sie jetzt, da haben sie eine Veränderung vorgenommen. Da ist jetzt Mudi Kazurin, sehr erfahrener Trainer. Der hat jetzt noch einige neue Spieler geholt. Ich denke, das wird noch eine Weile brauchen, bis die sich eingespielt haben. Aber so die letzten fünf, sechs Spiele könnte es dann sein, dass sie dann nochmal durchstarten, vielleicht auch noch ein oder zwei Überraschungssiege holen.
Ich denke, durch die Verpflichtung von Kazurin hat man schon vieles richtig gemacht. Du hast es gerade angesprochen, viele Turnover. Bremerhaven ist die Mannschaft mit den meisten Turnover pro Spiel mit 15,3 im Schnitt. Also das ist schon eine echte Hausnummer. Sie holen aber allerdings auch die meisten Offensiv-Rebounds pro Spiel mit 12,2. Aber wiederum andere Seite werfen als schlechtestes Team aus dem Zweierbereich nur 47,1%. Und da ist so ein bisschen, da wird es spannend sein zu sehen, wie Kazurin das System umstellt. Also man kann jetzt schon Tendenzen erkennen.
Ja.
Miles Hessen agiert jetzt in einer ganz anderen Rolle, attackiert jetzt mehr den Korb. Dieses Dreiergeballer, was man von Oldham noch kannte, ist jetzt so langsam Geschichte. Moses Ehambe kriegt jetzt nicht mehr so viele Würfe von außen. Das Team agiert jetzt in einem komplett anderen System. Ich glaube, Bremerhaven, die letzten beiden Spiele waren, lass mich kurz lügen, gegen Oldenburg und gegen Ulm. Gegen Oldenburg hat man unglücklich verloren, da hat man die ersten beiden Viertel verschlafen, Steigerung in der zweiten Halbzeit dann leider knapp verloren gegen Oldenburg, und gegen Ulm war es auch nur das vierte Viertel, was man deutlich verloren hat, ansonsten konnte man die Partie auch recht eindeutig gestalten. Deswegen denke ich, dass Bremerhaven da so ein bisschen gerade, ich glaube an die Bremerhaven und ich glaube auch an Katsurin, dass die vielleicht noch den Weg daraus schaffen können.
Ich glaube, bei Bremerhaven geht's. Ein Satz noch zu Bremerhaven. Die haben noch einige Spieler nachverpflichtet. Jerry Smith erst vor einigen Wochen, jetzt noch die Andrew Liggins. Über die Andrew Liggins habe ich mich mit Ed Veilchenfeuer mal eine Zeit lang etwas ausführlicher unterhalten. Und der hat gesagt, das ist ein extrem starker Defensivspieler, aber hat auch sehr viel Athletik, um vorne zum Korb zu kommen, und hat einen Wurf. Also der ist wohl ziemlich komplett, hat jetzt das erste Spiel gegen Ulm mit 0 Punkten beendet, aber der wird auf jeden Fall noch kommen. Und wenn die sich noch etwas einspielen, dann glaube ich, dass Bremerhaven schon noch die Chance hat, jetzt erstmal gegen den MBC und Crailsheim zu gewinnen und dann vielleicht auch aus den letzten Spielen noch ein, zwei, drei Überraschungssiege zu landen. Und dann sind sie wieder mitten im Geschäft.
Tübingen, du kommst aus Ludwigsburg, bist häufig in Tübingen, studierst in Tübingen. Was kannst du zu den Tübingern sagen?
Tübingen ist eine individuell sehr stark besetzte Mannschaft. Die haben vor allem mit Augustin Rubit eine der absolut besten Neuverpflichtungen getätigt in dieser Saison. Meiner Meinung nach holt viele End-Ones, zieht kompromisslos zum Korb. Schönes Post-Up-Game, der Post-Game, der kann was. Also der schmeißt fast 60% Zweier. Mit dem Kopf zum Korb hat er noch ein paar Probleme aus der Mitteldistanz und von Downtown, aber er verbessert sich auch da, der probiert was, der traut sich was. Also Augustin Rubit, für mich einer der Überraschungsspieler. Dann haben sie Jimmy McKinney noch geholt. Jimmy McKinney schmeißt über 3 Dreier pro Spiel, ist da mit Abstand der beste Spieler in der Liga. Also Tübingen ist für mich individuell zu stark besetzt für den Abstieg.
Hinzu kommt Radoseljevic als exzellenter Center, ein gutes Center-Talent aus München geholt.
Ja.
Und von wem ich ein bisschen Fan bin, muss ich ehrlich gestehen, ist Radkovica, der Point Guard. Am meisten Assists pro Spiel bin ich ein absoluter Fan von ihm. Ich bin Fan von Pass-First Point Guards und da ist er kann an guten Tagen die Lichter ausschießen, an schlechten Tagen trifft er nichts, aber er schafft es trotzdem immer wieder, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Und so das Spiel der Tübinger im Fluss zu halten.
Radkovica, da habe ich, wenn ich dich unterbrechen darf, ein bisschen eine andere Meinung zu. Also er verliert sehr oft den Ball, hat die meisten Turnovers von der ganzen Liga, von allen Spielern. Und vor allem gefällt er mir diese Saison defensiv nicht so gut. Wir haben im letzten Spiel jetzt gegen Trier gesehen, dass einige Male der Center rauskam und gegen Jermaine Anderson vor allem dann gehatcht hat. Also es hat den Point Guard aufgenommen und hat die Hecke gezogen, dass er nicht vorbeilaufen konnte. Und was hat Radkovica gemacht? Er hatte dann zwei Möglichkeiten. Entweder er doppelt oder er macht den Passweg zum Center zu. Hat er nicht gemacht. Er ist zwei- oder dreimal abgesunken, sodass dann der Passweg frei war. Trier hatte eine Überzahl, hat drei-, viermal locker Punkte erzielen können. Und sowas entscheidet dann am Ende ein Spiel. Also vor allem defensiv ist er zwar oft aggressiv, versucht Charges aufzunehmen, aber so wirklich überzeugend tut er mich da nicht.
TBB Trier, als letztes Team, was jetzt noch in unserer Diskussion mit rumschwirrt, was noch nicht erwähnt wurde. 8 Siege, 17 Niederlagen. Das letzte Spiel gegen Tübingen glücklich gewonnen. Was meinst du? Wer ist jetzt, wie weit nach oben geht's für Trier oder wie weit nach unten geht's für Trier?
Also Trier ist so ein bisschen die Mannschaft, die mich immer mal wieder erstaunt. Ich habe gedacht, dass die viel Zone spielen. Das machen sie jetzt nicht mehr. Die Zone hat nicht so gut funktioniert dieses Jahr. Das ist anders als in den letzten beiden Jahren. Die haben nicht so diese Top-Spieler. Sie haben vor allem junge Spieler zum Teil. Mit Vrabac beispielsweise einen Aufbauspieler geholt, der sehr lange Arme hat, gute Defense spielt, aber halt noch sehr jung ist und deswegen unerfahren, vielleicht manchmal etwas aufgeregt und nur gut 50% seiner Freiwürfe trifft. Die haben mit Marko Lukovic ein sehr interessantes Talent geholt, der aber auch nur gut 20 ist und die Mannschaft schon teilweise tragen muss, oft die meisten Punkte macht, die meisten Rebounds holt, die meisten Assists spielt. Also schon schön zu sehen, dass Henrik Rödel solchen Spielern eine Chance gibt, aber ich glaube, sie sind in der von den Ausländern her nicht ganz gut genug besetzt und vor allem was die Tiefe angeht. Also Stefan Schmidt unterm Korb ist ein ordentlicher Center, aber als Backup für Chikoko weiß ich nicht, ob das dann für die erste Liga reicht.
Da bin ich auch bei dir, also ganz schön interessant. Jede Aussage, die du triffst, muss ich dir leider zustimmen.
Langweilig.
kann dir nicht widersprechen. Also ich bin ähnlich wie du von Trier ziemlich überrascht gewesen. Ich habe auch vermutet, dass sie schlechter spielen die Saison.
Ja.
Man kann so ein bisschen vom Glück des Tüchtigen reden, weil wenn man jetzt wieder für unsere Statistik-Gurus mal ein paar Statistiken ranzieht, ich lese mal schnell vor, die wenigsten Punkte pro Spiel, nur 70,24 Punkte im Schnitt. Sie verteilen die wenigsten Assists im Schnitt, nur 12,2 Assists im Schnitt. Sie holen die zweitwenigsten Rebounds von allen Teams aus der BKBBL mit 31,4 und haben die drittschlechteste Feldwurfquote mit nur 43%. Also wenn man quasi von einem Team spricht, was in vier wichtigen Kategorien unter den drei schlechtesten Teams ist, muss man schon sagen, dass dieses Team um den Abstieg mitspielt oder definitiv ein Kandidat ist für den Abstieg, weil eine Sportart wie Basketball, die an Zahlen gemessen wird, und dann hast du in allen wichtigen Kategorien bist du mit das schlechteste Team, dann kannst du dich nicht beschweren, wenn es am Ende um den Abstieg geht. Wahnsinnig spannend dann trotzdem, dass Tübingen das Spiel gegen Trier dann noch verloren hat und Trier quasi durch das Glück des Tüchtigen, und der Trainer Henrik Rödel hat selber beschrieben nach dem Spiel, gesagt, es war Glück, wir können uns auf Anderson verlassen, dass er diesen Dreier bei Anderson bedanken, dass er am Ende diesen Dreier getroffen hat. Aber ich glaube, dieses Glück wird Tübingen nicht, Tübingen sage ich schon, Verzeihung, dieses Glück wird Trier nicht retten und vor dem Abstieg bewahren, denke ich. Ich denke, dass das Trier das Team ist, was ähnlich wie du schon beschrieben hast, individuell einfach zu schlecht besetzt ist. Sie haben exzellente Talente, hast du schon angesprochen, da sehe ich noch zum Beispiel Chikoko, den man da noch mit in die Diskussion mit reinnehmen muss. Aber ich denke, insgesamt ist das Team einfach individuell zu schlecht besetzt, um hier in der Liga zu bleiben. Also da sehe ich Bremerhaven und Tübingen deutlich, deutlich vor.
Wobei man auch wiederum sagen muss, dass Trier vor allem einige knappe Spiele dann doch für sich hat entscheiden können. Also sie haben gegen Oldenburg mit 6 gewonnen. Sie haben gegen Bremerhaven mit 1 gewonnen. Das war der verrückte Korb von Wagner ganz zum Schluss. Sie haben jetzt das Spiel gegen Tübingen ganz, ganz knapp für sich entscheiden können. Also es scheint so zu sein, dass sie, wenn es dann drauf ankommt, doch wirklich da sind. Also sie wissen, dass sie
also gegen, man hat ja Bayern mit Ricky Harris Chance, mit ja. man hat ja mit Ricky Harris und mit Wagner und Anderson Spieler, die in der Crunch-Time exzellent agieren können. Aber ich denke, dass es ein Team nicht retten wird vor dem Abstieg, sich immer auf das Glück des Tüchtigen zu verlassen. Also ich hatte vor kurzem das Glück, mit Alex Renfrow kurz zu sprechen, und er sagte, wirfst du heute einen Wurf, triffst du ihn? Wirfst du den gleichen Wurf, morgen triffst du ihn vielleicht nicht. Und so einfach ist es leider. Und sich da immer nur auf den letzten Wurf zu verlassen, ist für die Trier dann, glaube ich, doch ein Stück weit zu viel des Guten.
Wird spannend zu sehen sein. Also sie haben 2 Siege Vorsprung auf Bremerhaven. Die müssen die auch erstmal aufholen. Vielleicht gibt es ja am Ende einen Dreiervergleich zwischen den dreien. Das wäre ja auch ganz spannend. Könnte man dann sehen, wie das läuft. Also Trier hat gegen Tübingen einmal gewonnen, einmal verloren. Gegen Bremerhaven einmal gewonnen, einmal verloren. Tübingen hat gegen Bremerhaven gewonnen und ein Spiel kommt noch. Also ist spannend zu sehen, was da am Ende bei rauskommt.
Und jetzt nochmal den Blick in die Glaskugel. Wir haben vorhin über Crailsheim gesprochen, was die für ein hammerhartes Programm in den letzten 9 Spielen zu absolvieren haben. Jetzt gucken wir uns mal Trier an. Die spielen am 26., 27. und 28. Spieltag gegen Alba, Oldenburg und gegen die Göttinger mit den Playoffs-Ambitionen. Dann geht es am 29. Spieltag gegen Bayreuth, danach gegen Frankfurt, gegen Hagen. Und die letzten 3 Spiele sind Ulm, Braunschweig und der MBC. Also alles Spiele, wo man auf dem Papier sagen würde, okay, ich würde eher mit dem Gegner gehen als mit Trier. Und dass man da die entscheidenden Siege noch holt im Abstiegskampf, sehe ich echt schlechte Chancen für die Trierer. Zumal Bremerhaven und Tübingen auch den relativ im Vergleich dazu den einfacheren Kalender haben und noch nicht schon gegen die Großen gespielt hat und nicht mehr gegen die Großen ran muss in den letzten 9 Spielen.
Trier hat auch noch den Nachteil, dass sie das erste Spiel gegen Bremerhaven sehr, sehr deutlich verloren haben. Also wenn es da zum direkten Vergleich kommen
ja.
sollte, von allen drei Mannschaften oder eben nur gegen Bremerhaven, dann wird es schwierig für die Trierer. Aber sie haben eben auch die 2 Siege Vorsprung, die Bremerhaven erstmal aufholen muss.
Simon, kommen wir zum Ende? War ein gutes Schlusswort. Danke dir, dass du unserer heiteren Diskussion beigewohnt hast.
Vielen Dank, sehr gerne.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir, danke. Wenn ihr draußen vielleicht andere Kandidaten habt, die ihr im Kampf um den Abstieg seht oder die, wo ihr sagt, ich denke eher, dass Tübingen absteigt oder dass die Crailsheim Merlins doch noch schaffen, aus dem Keller rauszukommen, dann postet es einfach in die Kommentare oder schreibt uns auf Twitter, schreibt mir Marcel @MalubaJim oder @SimonLinder. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, fürs Runterladen des Podcasts. Checkt ab und zu mal unsere Internetseite www.giveandgobasketball.de. Dort werdet ihr dann über den aktuellen Content immer tagesaktuell informiert sein. Simon, danke dir.
Dankeschön.
Schönen Tag noch. Und danke an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.